Es ist das Comeback des Jahres. Sie sind so gefragt wie schon lange nicht mehr. Dass gerade reihenweise Spione auffliegen, ist kein Zufall. Warum und wie Geheimdienste gerade versuchen, neue Agentinnen und Agenten anzuwerben, das erzählt uns der WDR-Investigativreporter Florian Flade von der Recherchekooperation NDR-WDR-SZ. Und was das für die Sicherheit in Deutschland bedeutet. Hallo Florian.
Hallo Benedikt.
Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast, ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Benedikt Strunz. Heute ist Dienstag, der 30. April.
Zwei Deutsch-Russen sind wegen Spionageverdachts in Untersuchungshaft. Die Bundesanwaltschaft ermittelt in einem weiteren Spionageverdachtsfall, diesmal für China. Die Bundesanwaltschaft ließ in der Nacht einen Mitarbeiter des AfD-Spitzenkandidaten Kra festnehmen.
Florian, wenn man gerade Nachrichten guckt, hat man das Gefühl, beziehungsweise kann es bekommen, dass eigentlich kein Tag vergeht, an dem nicht irgendein Spion hochgenommen wird oder irgendeine Spionagetätigkeit in Deutschland bekannt wird. Nehmen wir das Thema gerade einfach stärker wahr oder verändert sich tatsächlich die Spionagelandschaft?
Ich glaube, es verändert sich tatsächlich etwas zurzeit. Man muss sagen, Spionage erlebt seit einiger Zeit ein echtes Comeback, wenn man so möchte. Nachrichtendienste sind heute wieder so aktiv wie zu Zeiten des Kalten Krieges oder vielleicht sogar noch aktiver. Manche Dienste waren eigentlich auch nie wirklich inaktiv. Das war vermutlich eher ein Trugschluss. Manche sagen eine Hoffnung, dass vielleicht weniger spioniert wird. Aber ja, wir sind jetzt im dritten Jahr des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine und in Zeiten des Krieges, da schlägt auch immer, so sagt man das ja, die Stunde der Spione.
Sag mal, Florian, ganz blöde Frage, ja? Was machen Spione hier überhaupt? Also was interessiert die an Deutschland? Was gibt's hier für spannende Geheimnisse, die man irgendwie nachrichtendienstlich herausfinden könnte?
Ja, also ich glaube, man muss sagen, wahrscheinlich spioniert jeder Staat und in jedem Staat wird auch irgendwie spioniert. Und natürlich gibt es auch bei uns in der Bundesrepublik interessante Dinge. Da ist die deutsche Politik, da ist der Einfluss auf die Europapolitik, da gibt es die Wirtschaft, da gibt es die Industrie, da gibt es die Rüstungsindustrie, da gibt es die Wissenschaft. Deutschland ist ein wichtiges Land auf der Welt und eine starke Wirtschaftsnation. Deswegen interessieren sich viele Staaten dafür und bearbeiten die Bundesrepublik auch mit ihren Geheimdiensten.
Klingt ja jetzt erstmal nicht so dramatisch. Siehst du aber auch eine konkrete Gefahr in ausländischer Spionage hier vor Ort?
Ja, das ist natürlich immer vielschichtig. Also ich glaube, auf diese Frage gibt es nicht eine Antwort, ob das denn alles gefährlich ist. Ja, auch das Beschaffen, das heimliche Beschaffen von Informationen und dass man das nutzt, um sich einen Vorteil zu verschaffen, das kann natürlich einen Schaden anrichten, auch im wirtschaftlichen Bereich. Es gibt Leute, die sagen in Amerika zum Beispiel, ich glaube der Chef der NSA war das, der gesagt hat, durch Wirtschaftsspionage findet durch China, meinte er, eine der größten Transfers von Wohlstand statt, die es jemals in der Menschheitsgeschichte gab, durch Informationen, die gestohlen werden. Aber auch auf andere Art und Weise kann das natürlich gefährlich sein. Also Informationen können ja nicht nur dazu genutzt werden, politisch andere Entscheidungen zu treffen, sondern die können auch genutzt werden, zum Beispiel militärisch oder auch für Sabotage oder für Mordanschläge. Ja, und dann gibt es noch einen Bereich, manche Länder sind da sehr aktiv und da geht es eben auch um die Ausspähung, um das Einschüchtern von Oppositionellen, die im Exil leben, bestimmten Gruppen und Organisationen, die man im Land selbst dann verboten hat oder als feindlich ansieht. Diese Bevölkerungsgruppen werden von Nachrichtendiensten auch in Deutschland verfolgt.
Du hast gerade die NSA erwähnt. Warum, wenn ich jetzt beispielsweise ein russischer Nachrichtendienst wäre, warum hacke ich nicht eine bestimmte Institution? Ich sage jetzt mal, ich weiß es nicht, das Kraftfahrtbundesamt, wenn mich denn da Informationen interessieren, und besorge mir die Informationen, die ich möchte. Oder eine politische Partei, meinetwegen, wenn ich jetzt wissen will, wie sich die CDU zu einem bestimmten Thema positioniert. Warum hacke ich die nicht einfach so und schicke da wirklich so oldschool-mäßig irgendwelche Spione?
Ja, also ich glaube, es passiert sowohl das eine als auch das andere. Und das, was man nach den Snowden-Enthüllungen über die NSA so im Kopf hatte, das Hacking und dass da nur noch irgendwelche Leute an Tastaturen unterwegs sind, ich glaube, das war ein Trugschluss. Menschliche Spionage spielt immer noch eine große Rolle. Und die Erfahrung zeigt einfach, auch die Geschichte der Nachrichtendienste, dass wenn man Menschen in bestimmte Positionen platziert, das sinnvoller sein kann, als einen Computer zu hacken, weil man dann zum Beispiel langfristiger Zugänge hat zu bestimmten Organisationen, zu Parteien, zu Firmen. Und es gibt ja auch noch einen anderen Aspekt neben dem Abgreifen von Informationen. Es gibt ja auch noch den Aspekt der Einflussnahme, der Beeinflussung. Und das kann ich natürlich machen, wenn ich eine Person habe, die irgendwo drinsteckt und die für mich arbeitet und dem Sinne dann agiert. Also deswegen ist diese menschliche Spionage, Human, wie man das bei den Diensten nennt, also Human Intelligence, ein wahrscheinlich in den vergangenen Jahren oft unterschätzter Aspekt, der aber jetzt, das sieht man ja an den vielen Fällen, die jetzt aufgepoppt sind, nicht unterschätzen darf.
Du hast gerade so eine ganz interessante Unterscheidung gemacht, finde ich. Das eine ist sozusagen das Passive, sage ich jetzt mal. Man sammelt Informationen, greift die ab. Und dann gibt es aber auch eine aktive nachrichtendienstliche Tätigkeit, dass man versucht, irgendwas vor Ort zu machen, zu steuern.
Genau, das ist ein Bereich, der von einigen Staaten und einigen Nachrichtendiensten schon seit vielen, vielen Jahren sehr aktiv, sehr professionell betrieben wird, der aber, glaube ich, in der Politik zumindest bei uns und auch wahrscheinlich gesamtgesellschaftlich nie so richtig eine Priorität war, nicht so hoch auf der Agenda. Und das ist diese illegitime, verdeckte Einflussnahme. Also Staaten, die versuchen, hier etwas zu beeinflussen, eine Gesellschaft in eine bestimmte Richtung zu lenken, Wahlen zu beeinflussen, politische Prozesse zu beeinflussen. Und das ist, glaube ich, höchst relevant, weil das passiert seit einiger Zeit massiv. Von unterschiedlichsten Staaten wird das betrieben. Und sich das genauer anzugucken, das hat man, glaube ich, lange Zeit versäumt.
Wir sehen es gerade bei der AfD. Über die Vorwürfe werden wir auch noch mal später sprechen. Lass uns aber zunächst noch mal zurückschauen. Wie lief Spionageabwehr hier in Deutschland in den vergangenen Jahren vor dem Ukraine-Krieg so ab?
Ja, es heißt ja immer so schön, Spionage ist der zweitälteste Beruf der Welt. Wenn das so ist, dann ist Spionageabwehr vermutlich der drittälteste Beruf. Den gibt es schon sehr lange, auch hier in Deutschland. Die Zuständigkeit dafür liegt in Deutschland beim Verfassungsschutz, bei der Abteilung 4 dort und bei der Bundeswehr beim Militärischen Abschirmdienst. Und im Kalten Krieg war Spionageabwehr einer der wichtigsten Bereiche. Der Kampf gegen Terrorismus und Extremismus, das gab es zwar auch immer wieder, aber das hatte noch lange nicht so die Priorität wie Spionageabwehr. Da ging es halt darum, die Agenten aus dem Ostblock zu enttarnen und Operationen der Dienste da auffliegen zu lassen. Und dann ging der Kalte Krieg zu Ende und dann haben viele gedacht, Spionage, das braucht man jetzt eigentlich nicht mehr so. Und dementsprechend hat man auch die Spionageabwehr behandelt. Also ein Verfassungsschützer hat mir mal dazu gesagt, die Spionageabwehr, das war der Steinbruch in der Behörde. Immer wenn man Personal brauchte, hat man da Leute abgezogen und in andere Bereiche gesteckt. Also man kann sagen, man hat diesen Bereich sehr vernachlässigt. Da gab es nicht viele Ressourcen. Was erstaunlich war, weil sich in Deutschland ja echt viele Spione tummeln und auch aus vielen Ländern. Also hier sind Russen aktiv, Chinesen, Iraner, Nordkoreaner, Türken, Syrer, Vietnamesen. Also sehr viele Länder sind hier unterwegs. Und da wird jetzt versucht, nachzuholen, nachzubessern. Da versucht man, mehr Personal reinzustecken und eben eine andere Priorität zu geben.
Wenn du jetzt mit deinen Quellen sprichst, du bist ja ziemlich gut verdrahtet, hast du den Eindruck, die haben noch den Überblick, wer hier im Land alles rumläuft?
Also in den Botschaften und Konsulaten vieler Länder gibt es einen Bereich, wo die Dienste arbeiten, wo Spione sitzen. Das nennt man Residentur. Und aus diesen Residenturen heraus wird gerne spioniert. Die Leute, die da arbeiten, die sind nämlich als Diplomaten akkreditiert. Das bedeutet, die genießen diplomatischen Schutz. Also wenn die beim Spionieren erwischt werden, dann können die nicht festgenommen werden von der Polizei und auch nicht vor Gericht gestellt werden, sondern die fliegen dann einfach aus dem Land. Die werden ausgewiesen. Man nennt das dann unerwünschte Person, persona non grata. Und dann sind die einfach erstmal weg, aber die landen nicht im Gefängnis. Deswegen macht man das als Staat ganz gerne, mit solchen Leuten zu arbeiten. Und das machen viele Staaten. Und das hat man immer relativ gut im Blick gehabt, diese sogenannte Residenturbearbeitung.
Aber das ist so eine Art Spionage, die sorgt jetzt auch die deutschen Behörden nicht sonderlich. Das ist was, was immer passiert sozusagen.
Das ist das, was seit Jahrzehnten passiert. Das ist das, was auf der ganzen Welt passiert. Und das, ja, natürlich macht das Sorge, weil manche Länder wahnsinnig viel Personal in ihren Botschaften dafür haben. Also viele Spione, die als Diplomaten getarnt sind. Bei Russland zum Beispiel hört man immer wieder, dass das eine Größenordnung ist von einem Viertel bis einem Drittel aller Diplomaten, die akkreditiert sind.
Wow.
Und die haben große Botschaften. Die haben in Brüssel sehr große Botschaft. Die haben eine in Wien, die ist sehr groß. Die haben auch eine in Berlin, die ist sehr groß. Und doch, man macht sich natürlich schon Sorgen, weil man muss diese ganzen Leute auch im Blick behalten. Dafür braucht man natürlich auch genug Personal. Und in den vergangenen Jahren hat man ja auch reagiert. Also aus Europa wurden rund 500 russische Spione, die als Diplomaten getarnt waren, ausgewiesen. Die sind weg. In Deutschland mussten sogar einige Konsulate schließen. Russland hat nur noch die Botschaft in Berlin und das Generalkonsulat in Bonn. Damit sind schon mal ein paar Leute weg. Und deswegen müssen die Russen sich umstellen, was ihre Spionage angeht.
Was bedeutet das genau? Wie stellt Russland seine Spionage gerade um?
Die russischen Dienste müssen überlegen, wie mache ich das jetzt, wenn ich nicht mehr 100, 150 Spione habe, die hier rumlaufen, Menschen kennenlernen, Quellen erschließen, anwerben. Wie mache ich es dann? Und ja, mir wird immer wieder gesagt, aus den Behörden, die beschreiben das so, die russischen Dienste brauchen in Europa jetzt einfach wieder mehr Augen und Ohren. Also Helfer, die ihnen helfen, bestimmte Dinge auszuspionieren, Informationen beschaffen und sowas. Ja, und da werden dann offensichtlich auch mal ganz andere Leute angeworben, die keine ausgebildeten Spione sind eingesetzt, sondern einfach Menschen angeworben.
Wie wir vielleicht unlängst auch gesehen haben, ja.
Zwei Deutschrussen sind wegen Spionageverdachts in Untersuchungshaft. Sie waren gestern in Bayern festgenommen worden. Die Bundesanwaltschaft wirft den beiden vor, Standorte der Bundeswehr und der US-Truppen im Auftrag Russlands ausgekundschaftet zu haben.
Das sind zwei Männer, die gebürtig aus Russland kommen, die aber schon länger in Deutschland leben. Und die sollen sich bereit erklärt haben, gegenüber einer Person, die dem russischen Dienst zugeordnet wird, hier zu spionieren, auszukundschaften, und zwar militärische Liegenschaften, Bahngleise, alles, was mit irgendwelchen Militärtransporten zusammenhängt.
Und inwiefern hätten diese beiden Herren wirklich auch zur konkreten Gefahr werden können?
Ja, die Ermittler glauben schon, dass die beiden sich bereit erklärt haben, Anschläge zu begehen, also Sabotageakte, und dann vor allem auf Infrastruktur, die auch militärisch genutzt werden kann, also zum Beispiel auf Militärtransporte, Waffentransporte. Auch eine Firma soll schon ausgekundschaftet worden sein. Und ja, wenn man sich mal überlegt, was das bedeuten könnte, also da geht es dann um Angriffe vielleicht auf die Bundeswehr oder auf NATO-Einheiten, die Waffen in die Ukraine bringt. Da ging es aber auch darum, die Ausbildung von Ukrainern hier in Deutschland auszuspionieren. Die findet ja auch statt, zum Beispiel in Grafenwöhr durch die Amerikaner. Und da gab es schon vor einiger Zeit immer Befürchtungen der Behörden, dass sich dafür russische Dienste interessieren könnten. Und ja, da kann man sich zum Beispiel vorstellen, was ist, wenn man es schafft, die Telefonnummern dieser Ukrainer, die Handys auszuspähen. Also im Sinne von, ich finde raus, wem welches Handy gehört, und kann dieses Handy später dann in der Ukraine auf dem Schlachtfeld wieder orten. Das heißt, ich wüsste ganz genau, dieser Ukrainer ist ausgebildet worden an einem Abrams- oder Leopard-Panzer in Deutschland, und dann kann ich ihn elektronisch irgendwo in der Ukraine orten und dann da eine Rakete hinschicken. Also diese Dinge sind nicht ganz unerheblich. Vieles davon sind erstmal nur Szenarien und Thesen, aber das wurde befürchtet.
Und da ist deine Einschätzung jetzt und auch die Einschätzung von den Quellen, mit denen du sprichst, das sind so Beispiele dafür, für die alternative Strategie sozusagen, wenn die alte Spionagegrammatik nicht mehr funzt, weil eben so viele Leute ausgewiesen wurden im Zuge des Angriffskriegs auf die Ukraine, dann wirbt man eben irgendwelche Leute an.
Genau, man wirbt die an. Das ist ja auch, um ehrlich zu sein, für die russischen Dienste ziemlich sicher. Man kann das ja zum Teil auch online machen. Man kann das ja über Handy-Chat machen, diese Menschen anwerben und steuern, denen Aufträge geben. Und es gibt mehrere Beispiele dafür, auch in Polen. Da ist vor einiger Zeit also ein Ring aufgeflogen von Menschen, die wurden offensichtlich über Telegram-Chatgruppen angeworben. Die wurden bezahlt, teilweise über Kryptowährung. Und die sollten einfach Fotos machen von Bahngleisen, von Weichen, auch von Militärkasernen. Und das haben die auch gemacht. Und darunter waren teilweise einfach normale, würde ich jetzt mal sagen, Kleinkriminelle, die das gemacht haben und dann offensichtlich aus Russland dafür bezahlt wurden. Und die polnische Spionageabwehr hat dann tatsächlich auch Kameras gefunden. Also die haben wirklich Kameras in Bäumen und Büschen platziert, mit denen offensichtlich Waffentransporte für die Ukraine ausgeforscht werden sollten.
Klingt wahnsinnig hemdsärmlich. Weißt du, wenn man so James-Bond-Filme im Kopf hat mit jahrelanger Ausbildung, Helikopterfliegen, Scharfschützenausbildung, was weiß ich, so ist es nicht mehr, sondern man geht dann einfach auf jemanden zu und sagt, du kriegst Cash, wenn du für uns arbeitest.
Ja, es ist für die russische Seite, für die russischen Dienste nicht mehr so einfach, diese top ausgebildeten Spione in Europa zu platzieren. Man spricht sich ja auch unter den europäischen Ländern ab, dass zum Beispiel Diplomaten, die in, sagen wir mal, in Großbritannien rausgeworfen wurden oder in Spanien, dass die sich nicht zwei Wochen später wieder akkreditieren in Deutschland oder in Polen. Also man spricht sich da schon ab, man hat dann die Fotos mit biometrischem Abgleich, was man dann machen kann, damit die Leute nicht einfach wieder einreisen. Deswegen muss man sich da in Moskau was anderes überlegen. Man muss Leute nach Europa schicken, die vielleicht vorher in Afrika zum Beispiel tätig waren, die hier noch nie so aufgefallen sind. Dann kann man auch diese gut ausgebildeten Nachrichtendienstler wieder hierher schicken, aber man setzt eben zunehmend auf andere Leute. Und ich höre auch jetzt tatsächlich seit einiger Zeit von den Behörden die große Sorge, dass die russischen Dienste zunehmend auf die Akteure aus der organisierten Kriminalität zurückgreifen könnten, um solche Aufträge zu erledigen. Und das ist natürlich auch total relevant, weil man hat es dann mit Menschen zu tun, die wissen einfach, wie das ist, wenn man von der Polizei bearbeitet wird. Die wissen, wie man verschlüsselt kommuniziert, die wissen, wie man gefälschte Pässe beschafft, wie man Waffen beschafft, wie man Sprengstoff beschafft.
Und auch, wie man Waffen einsetzt. Hast du ein Beispiel dafür?
Diese Beispiele gibt es noch nicht, so sagen wir mal so, noch nicht wirklich öffentlich, aber es gibt gewisse Thesen, dass zum Beispiel solche OK-Strukturen eine Rolle gespielt haben könnten bei der Ermordung des russischen Hubschrauberpiloten, der in die Ukraine übergelaufen ist, der in Südspanien getötet wurde in diesem Jahr, dass man da eventuell auf solche OK-Strukturen zurückgegriffen hat. Es gibt auch andere Beispiele aus anderen europäischen Ländern. Das ist eine relativ neue Entwicklung, aber mir sagen die Leute aus den Behörden, das wäre nur folgerichtig, wenn Russland das machen würde, weil diese Leute gibt es halt zuhauf in Europa.
OK-Strukturen, also Strukturen aus der organisierten Kriminalität. Und ich nehme an, Ermittler sind darauf gekommen, weil diese Hinrichtung so wie so eine Exekution im Drogenmilieu stattgefunden hat mit vielen Kugeln und vielen Hülsen, die da geblieben sind, gell?
Genau, und es gibt auch in anderen Fällen die These, dass sozusagen Zielpersonen vielleicht ausspioniert worden sind, bevor sie dann umgebracht wurden, möglicherweise eben auch von Leuten aus der organisierten Kriminalität. Es ist ja 2019 in Berlin im kleinen Tiergarten ein Tschetschene getötet worden.
Verhandlungssache Staatsterrorismus, Mord im Auftrag staatlicher Stellen der russischen Regierung. Es ist eine gewaltige Anklage, über die das Kammergericht Berlin verhandeln muss. Vadim K. soll ein Auftragsmörder sein, nur nach Berlin gekommen, um Zemlinkan Kangoschwili zu töten, ein Tschetschenen mit georgischer Staatsangehörigkeit.
Der Mensch, der ihn erschossen hat, wurde dafür auch verurteilt. Aber der Mann, also die Zielperson, das Opfer, muss ja vorher auch ausgekundschaftet worden sein. Und das hat wohl nicht der Mörder selbst gemacht, weil der erst kurzfristig nach Deutschland eingereist ist.
Warum arbeiten Menschen überhaupt mit Nachrichtendiensten zusammen? Was ist so deine Erfahrung?
Da gibt es ein Wort für, ein Akronym, ein englisches. Das wird immer wieder benutzt, weil es, glaube ich, einfach auch stimmt. Und das ist MICE, also der englische Plural für Mäuse. Und M steht für Money, also Geld. I für Ideology, also aus Überzeugung. C steht für Coercion, also die Erpressung. Man hat irgendwas gegen diese Person in der Hand. Und dann gibt es noch I wie Ego, also einfach Agent sein, dass das sehr reizt, sehr schmeichelt und Leute fühlen sich einfach toll.
Ich meine, das ist ja eine ganz schöne Spannweite, weißt du, von so Informationen suchen, die jetzt beispielsweise wirtschaftsrelevant sind, bis hin dann zur eiskalten Tötung von politisch unliebsamen Menschen, die einem Staat irgendwie im Weg stehen. Wenn du zurückguckst, gab es so einen Zeitpunkt, wo man in Europa unter den Nachrichtendiensten gesagt hat, wow, wir haben hier wirklich eine andere Situation, wir müssen jetzt wirklich einmal ganz gezielt da wieder draufschauen und vielleicht auch stärker unsere Hausaufgaben machen, als wir sie bisher gemacht haben mit dem Ende der Sowjetunion?
Ja, also tatsächlich gab es so einen Erweckungsmoment, so wird es mir immer wieder berichtet, vor jetzt nunmehr fast 20 Jahren ist das, glaube ich, her.
2 Tage, nachdem der ehemalige russische Geheimagent Litwinenko in London an einer Vergiftung durch radioaktives Material gestorben ist, weiß Scotland Yard immer noch nicht viel. Die Times dagegen meint schon zu wissen, die Geheimdienste hätten erste Beweise dafür, dass ausländische Agenten hinter der Tat steckten.
Alexander Litwinenko, ein ehemaliger russischer Geheimdienstmann, der ein Putin-Kritiker war, ein Kreml-Kritiker und das auch offen gelebt hat in Großbritannien, der offen den Kreml kritisiert hat, der wurde getötet. Wir erinnern uns vielleicht daran, dieser Mann, der da in einem Krankenbett vor sich dahin siechte, der mit einem radioaktiven Stoff, mit Polonium, getötet wurde. Das war für Großbritannien so ein Erweckungsmoment, die danach gemerkt haben, oh, wir haben vielleicht die russischen Dienste unterschätzt und wir wissen zu wenig. Aber tatsächlich, irgendwie hat es dann doch nicht so ganz Klick gemacht bei vielen und es dauerte dann doch noch mal ein bisschen länger, nämlich bis Frühjahr 2018, als in Salisbury in Großbritannien wieder auch ein ehemaliger russischer Spion.
Sergei Skripal und seine Tochter Julia entkamen knapp dem Tod. Sie waren mit dem Nervenkampfstoff Novichok vergiftet worden, sowie Monate später wohl versehentlich ein weiteres britisches Paar. Die Frau verstarb wenig später.
Und danach hat man sich unter den europäischen Nachrichtendiensten, Sicherheitsbehörden dazu verständigt, dass man das doch wesentlich ernster nehmen muss, weil Russland offensichtlich nicht mehr davor zurückschreckt, zu töten in Europa.
Die Bundesanwaltschaft ermittelt in einem weiteren Spionage-Verdachtsfall, diesmal für China. 3 Deutsche sollen versucht haben, militärisch nutzbare Forschungsergebnisse an Peking weiterzugeben.
Im Prozess um die Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz führte die Partei den chinesischstämmigen Mitarbeiter noch als Beleg dafür an, dass sie nicht rassistisch sei. Nun ist der Mann festgenommen und seine Wohnung durchsucht worden.
Neben Russland gibt es natürlich auch noch andere Staaten, die auch in Deutschland spionieren wollen. Jetzt sind gerade 2 Fälle mutmaßlicher chinesischer Spionage aufgeflogen. Noch sind es natürlich Ermittlungen. Es gilt die Unschuldsvermutung und man muss auch dazu sagen, die Beschuldigten haben sich noch nicht zu den Vorwürfen geäußert.
Ja, also das Trio, das da festgenommen wurde, es ist wohl so, dass eine dieser Personen, der Mann, der länger auch in China gelebt hat, der soll vom chinesischen Auslandsgeheimdienst, dem Ministerium für Staatssicherheit, Aufträge bekommen haben, bestimmte Dinge zu beschaffen in Deutschland. Und dann soll dieses Trio über ein Firmennetzwerk diese Dinge beschafft haben. Darunter gehörte zum Beispiel ein Speziallaser. Und dann wurde an einer ostdeutschen Universität wohl auch eine Studie in Auftrag gegeben, die militärisch nutzbar sein könnte, also militärisches Know-how bedeutet für China. Einer der Beschuldigten hat länger in China gelebt, war dort viel beruflich unterwegs und so soll der Kontakt zum chinesischen Geheimdienst entstanden sein, sagen mir Leute aus den Ermittlungen dort. Bei dem Mitarbeiter von Maximilian Krah, der im EU-Parlament gearbeitet hat, da ist es vermutlich ein bisschen anders gelagert. Der stammt gebürtig aus China. Er kam als Student nach Deutschland, ist inzwischen auch deutscher Staatsbürger. Da glauben die Ermittler, dass er vermutlich schon vor ein paar Jahren oder schon seit einigen Jahren Kontakte zu chinesischen Geheimdiensten hat und dass er mindestens in diesem Jahr, das ist, was sie ihm glauben, nachweisen zu können, Informationen aus dem EU-Parlament verraten haben soll, auch zu Entscheidungsprozessen auf der europäischen Ebene.
Und wir wollen da natürlich auch ganz korrekt sein. Auch bei ihm gilt die Unschuldsvermutung und er hat sich auch noch nicht zu den Vorwürfen geäußert. Wie plausibel ist denn für dich die Verteidigung von Maximilian Krah? Der sagt ja, ich habe das nicht gewusst. Auf der anderen Seite gibt er aber zu, dass er auch selbst Kontakte zu einem internationalen Verbindungsbüro der Kommunistischen Partei in China hatte, zur IDCPC.
Du hast damit drei auf Deutschland spezialisierte Diplomaten geredet. Das sind im umgangssprachlichen Deutschland die Spione.
Nein, es sind keine Spione, es sind Diplomaten.
Weil in einem Diplomaten Land, in jeder Botschaft hier heißen, also die Spione sind, heißen auch Diplomaten. Das ist so gängige Praxis.
Ja, aber ich kann doch jetzt mal bitte. Ich kann doch nicht behaupten, dass jeder Diplomat ein Spion ist. Das ist doch absurd.
Das stimmt. Maximilian Krah antwortet hier übrigens auf Fragen von Thilo Jung auf seinem YouTube-Kanal Jung und Naiv.
Ja. Ja, also man muss sagen, wenn das wirklich seine Sicht ist, dann ist die reichlich naiv und ich glaube, es gibt genug Hinweise darauf, dass man da nicht so naiv hätte rangehen dürfen, dass diese Verbindungsbüros zum Beispiel nachrichtendienstlich agieren. Das ist mittlerweile sogar, das ist eine öffentliche Warnung, das ist nichts, was der Verfassungsschutz nur hinter verschlossenen Türen irgendwie sagt. Und ja, die Reisen, die da organisiert wurden, die Kontakte, die da geknüpft wurden, das alles passiert ja aus bestimmten Gründen und manche würden sagen, das ist vielleicht extrem harter Lobbyismus nur eines Staates, ein Staat, der seine Interessen durchsetzen will und deshalb Kontakt zu deutschen oder europäischen Mandatsträgern hat. Aber dahinter steckt eine Strategie und da eingebunden werden eben auch Nachrichtendienste. Und ja, dann muss man sich schon fragen, wie konnte das sein, dass jemand mit so engen Verbindungen offensichtlich plötzlich Mitarbeiter dieses doch nicht ganz so unwichtigen Abgeordneten wurde?
Florian, wenn wir es einmal ganz holzschnittsartig machen, kann man sagen, es gibt so eine bestimmte chinesische Strategie der Nachrichtendienste und eher eine russische? Also gibt es einen Unterschied zwischen russischem Vorgehen und chinesischem?
Ja, also die russische Vorgehensweise, das ist oft sehr klassisch, sehr alte Schule. Man hält fest an bewährten Strategien und an Methoden, die sich eigentlich nicht geändert haben. Man versucht, Leute anzuwerben. Man versucht teilweise auf einer ideologischen Schiene anzuwerben. Das ist heute ein bisschen schwieriger, weil es ja den Kommunismus als Ideologie in Russland so nicht mehr gibt. Man arbeitet teilweise mit Kompromaten, also man erpresst Leute auch. Und die chinesische Art ist ein bisschen anders. Chinesen, so berichten die Behörden immer wieder, da geht es um Geld, da wird schnell bezahlt, da wird versucht, Leute an sich zu binden. Da werden Leute eingeladen, da werden Leute umschmeichelt. Man versucht, Menschen nach China zu holen, man lädt sie ein zu Konferenzen, lässt sie Vorträge halten, bezahlt sie teilweise auch dafür, zeigt Menschen, für die man sich interessiert, eine sehr hohe Wertschätzung, großes Interesse an der Arbeit. Und das hat ja auch Vorteile für die Chinesen, die Menschen ins eigene Land zu holen, weil sie da ein bisschen geschützter sind vor den Blicken der Sicherheitsbehörden. Also China gilt unter den Geheimdiensten und den westlichen Diensten als wirklich das Hard Target. Da kann man kaum operieren, da weiß man nicht wirklich, was da passiert. Das ist quasi eine Blackbox dort vor Ort.
Florian, darf ich dir eine persönliche Frage stellen, eine Einschätzung?
Klar.
Ich wurde unlängst auf LinkedIn angeschrieben von einer wahnsinnig hübschen jungen Unternehmerin aus China, die nach Hamburg kommen wollte. Die wollte nach Hamburg ziehen, die heißt Ying Ying. Und die hat mir geschrieben, dass sie eben in Hamburg dann jemanden sucht, der ihr hilft, hier Fuß zu fassen, mit dem sie auch die Freizeit verbringen kann. Und sie wollte meine Handynummer, ein paar weitere Informationen. Meinst du, sie war an mir als Mensch interessiert?
Ich möchte darauf antworten mit einer Warnung, wie sie Behörden offensichtlich auch immer wieder Wirtschaftsvertretern so nahelegen. Und ich finde den Satz eigentlich ganz gut, deswegen sage ich ihn dir auch, ohne dir nahe treten zu wollen. Wenn Sie auf eine Dienstreise gehen in ein Land und schauen vorher in den Spiegel und Sie sind eine 7 von 10, so rein optisch attraktiv, dann ist das völlig in Ordnung. Aber fragen Sie sich doch, warum dann eine 10 von 10 Sie anspricht.
Das ist auf jeden Fall ein guter Satz. Aber mal ernsthaft, wir haben das hier dann auch in der Redaktion diskutiert und ich habe auch einmal mit einem Nachrichtendienstvertreter gesprochen, der hat mir gesagt, so ist ein Klassiker, man wird da angeschrieben. Wir haben uns so gefragt, so, weißt du, ich arbeite nicht zu chinesischen Themen groß. Die Frage, was würde mich interessant machen für einen Nachrichtendienst, einen durchschnittlichen Journalisten?
Das ist die Frage, die, glaube ich, viele Menschen für sich selbst falsch beantworten, weil sie denken, sie sind nicht interessant aufgrund ihrer Position oder so und dann oft reichlich naiv da reinlaufen. Also erstmal ja, chinesische Dienste agieren auch so, dass sie über soziale Netzwerke Menschen kontaktieren mit Fake-Profilen. Teilweise sind das aber auch echte Personen, die dann versuchen, engeren Kontakt zu knüpfen. Und manchmal passiert das so schrotflintenartig. Man guckt, bei wem man da so landet und dann ist irgendwie der Bereich nicht so wichtig. Hauptsache irgendwie deutscher Journalist, wird schon irgendwie interessant sein. Aber es könnte auch sein, dass es ganz gezielt um deine Arbeit geht, an Dingen, die du vielleicht noch gar nicht denkst. Oder schlichtweg, es geht darum, worin du eingebunden bist, in welchem Ressort du arbeitest, mit wem du Kontakt hast. Auch das könnte interessant sein. Es gibt einen Spruch aus der Spionageabwehr, den finde ich sehr bezeichnend, weil ich glaube, viele unterschätzen das. Und zusammengefasst heißt es, die Information, den Wert einer Information, den bestimmst nicht du, den bestimmt die Gegenseite, die diese Information beschafft, was sie damit macht. Und nachrichtendienstliches Geschäft ist ein Geschäft auf Vorrat. Also es wird erstmal Information gesammelt, ganz viel. Und deswegen, ja, Benedikt, auch du kannst sehr interessant sein für den chinesischen Dienst.
Im Grunde sozusagen ist es auch ein Takeaway an alle Hörerinnen und Hörer, egal in welcher Branche du arbeitest, egal was du machst, wenn du beispielsweise auf LinkedIn, auf anderen sozialen Medien verdächtig angesprochen wirst, eher Obacht. Ja? Also das ist was real passieren kann.
Ja, das passiert in bestimmten Branchen häufiger. Also es gibt wirtschaftliche Bereiche, Forschungsbereiche, für die sich China sehr interessiert. Dazu gehören Quantencomputing, KI-Bereich, dazu gehört Elektromobilität. Wer in diesen Bereichen unterwegs ist, könnte wesentlich häufiger in Kontakt kommen mit chinesischen Nachrichtendiensten, aber auch andere Sektoren, ja, das ist so. Soziale Netzwerke sind für Dienste wunderbar, um fischen zu gehen nach Menschen, die interessant sind.
Du hast am Anfang gesagt, diese Spionagefälle, die jetzt enttarnt wurden, das wird nicht abreißen. Und hast du den Eindruck, dass wir so auf Ebene der Gesetze ausreichend aufgestellt sind, auch Agenten im Zweifelsfall abzuschrecken, hier tätig zu werden?
Ja, also in Deutschland ist es ja so, die geheimdienstliche Agententätigkeit, § 99 Strafgesetzbuch, das ist strafbar. Also wer für einen Geheimdienst Informationen beschafft in Deutschland, der kann da vor Gericht gestellt werden. Aber es gibt einen Bereich, das sagen mir immer wieder Leute aus den Behörden auch, das ist so eine Art, ja, eine Lücke, ein Graubereich, sowas dazwischen, was man nicht so richtig greifen kann. Und da könnte man nachbessern. Und ich habe auch Stimmen aus der Politik schon gehört, die gesagt haben, da muss man mal drüber nachdenken, ob man das nicht tut. Weil manchmal ist es eben doch nicht die klassische Spionage. Manchmal kann man einer Person nicht nachweisen, dass sie direkt mit einem Geheimdienst zusammenarbeitet. Und manchmal kann man einem Mandatsträger auch nicht nachweisen, dass er wirklich bestochen wurde für dies oder das. Aber was ist das dazwischen? Das ist halt diese Einflussnahme. Das ist dieses sehr harte, aber trotzdem verdeckte Lobbying eines Staates. Und da, finde ich, lohnt der Blick ins Ausland. Da gibt es nämlich Länder, die haben da andere Gesetze, die sind da schärfer aufgestellt. Taiwan zum Beispiel, Australien, die USA, die haben Gesetze gegen illegitime Einflussnahme. Und in Frankreich soll es demnächst eins geben. Da müssen sich dann Akteure fremder Staaten, unterschiedlichste Akteure, auch Lobbyisten, auch ganz andere Definitionen, die da plötzlich auftauchen, die müssen sich registrieren. Und wer das nicht macht, der kann als Agent strafrechtlich verfolgt und bestraft werden.
Florian, zum Schluss nochmal die Frage, würdest du sagen, Spionage hier in Europa, in Deutschland ist mehr geworden und hat sich auch qualitativ verändert, ist gefährlicher geworden?
Ja, ich glaube schon, dass es sich auf vielen Ebenen verändert hat. Ich glaube, dass viele Dienste hier, ja, sehr robust, man kann auch sagen aggressiv unterwegs sind. Informationsbeschaffung findet statt und zwar in einem Ausmaß, wie es, glaube ich, zuletzt wirklich in Zeiten des Kalten Krieges war. Man sieht, viele Dienste, viele Länder sind unter Druck. Zum Beispiel die russischen Dienste müssen liefern, liefern, liefern. Da herrscht ein Krieg in der Ukraine. Die müssen Dinge beschaffen, die Russland nicht mehr so einfach bekommt. Die müssen dem Kreml einen Vorteil gegenüber den anderen Staaten, Kontrahenten verschaffen. Und andere Staaten sind hier auch nicht untätig, die sind weiter unterwegs und ich glaube, wir werden in schon gar nicht allzu weiter Zukunft wahrscheinlich noch mehr Fälle wie die jetzigen erleben.
Florian, vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Ciao.
Wenn ihr gerne mit uns abtaucht, dann könnt ihr auch für uns stimmen und zwar beim Deutschen Podcastpreis. Gebt uns eure Stimme für den Publikumspreis in der Kategorie Beste Information. Klickt einfach auf den Link in den Shownotes. Das würde mich und das gesamte Team von 11KM wirklich sehr freuen. Wir sind heute mit Florian Flade von der Investigativkooperation WDR, NDR und SZ eingetaucht in die Welt der Spionage. Aktuelle Infos findet ihr auf tagesschau.de. Autor dieser Folge ist Moritz Ferle. Mitgearbeitet hat Stefan Beuting. Produktion Hanna Brünjes, Ruth-Maria Ostermann und Laura Picerno. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Benedikt Strunz. Morgen am 1. Mai ist Feiertag und da gibt's keine neue 11KM-Folge, aber am Donnerstag wieder. Kleine Idee, den 11KM-Feed einfach durchscrollen. Vielleicht gibt es da noch die ein oder andere Folge, die euch interessiert und die ihr bisher verpasst habt. Tschüss. Verfassungsschutz, Bundesnachrichtendienst, MAD. Von den deutschen Geheimdiensten bekommen wir meistens dann etwas mit, wenn es gut läuft. Oder eben richtig mies, wenn Doppelagenten auffliegen oder sie viel zu lange gepennt haben. Von genau diesen Momenten, den Erfolgen und den großen Pannen, erzählt Eva-Maria Lemke im ARD-Podcast Dark Matters – Geheimnisse der Geheimdienste. Wer mehr wissen will über Spione und Skandale, wer verstehen will, wie Agenten arbeiten, wie Nachrichtendienste funktionieren, hört rein in Dark Matters – Geheimnisse der Geheimdienste. Zum Beispiel in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo ihr gerne Podcasts hört.